Seemannsgarn auf dem Frachter von Hamburg nach Sydney. Gelesen von der Autorin, erschienen bei Book on Demand 2010. Donnerstag, 14. Juli 1988. I like your smile. Bei meinen Spaziergängen an Deck oder den vier Schwimmzügen von einem Beckenrand zum anderen ertappe ich mich dabei, wie plötzlich einer der Schnauzträger sich aus der Masse der anderen abhebt. Erst ist es die zunehmende Häufigkeit der zufälligen Begegnungen, die mich stutzig macht. Dann das leichte Herzklopfen, das von Mal zu Mal heftiger wird. Aus dem ziellosen Schlendern über die mittlerweile vertrauten Wege an Deck ist ein Spähen nach dem sympathischen Gesicht geworden. Ich suche die Matrosen bewusst ab, beobachte sie bei ihren Alltagsverrichtungen. Sie schrubben das Deck, schleifen minutiös Lackreste ab, die sie mit neuer Farbe auffrischen, und sie kontrollieren die Taue. Dabei sind sie ständig am Schwätzen und Lachen, ziehen an ihren Karos. Und wenn sie mich erblicken, winken sie mir heiter zu. Dabei begegnen sich Kasimirsch und meine Augen manchmal bleiben für eine kurze Ewigkeit ineinander hängen, bis ich mich verlegen lächelnd abwende. Ganz um den Verstand bringt er mich, wie er mir auf einem der Gehsteige verspielt den Weg versperrt und mir unvorbereitet mitten ins Herz sagt: I like your smile. Ha, von wegen ich sei griesgrämisch und grüblerisch. Dimitri, hast du das gehört? Kasimirsch mag mein Lächeln. Er hat ihn gesehen, diesen weichen und entspannten Gesichtszug, den ich auch noch habe. Ha! Und es hat mich erwischt. Entgegen allen Vorsätzen, ich habe mich verknallt. Ich kann nicht mehr klar denken, habe nur noch diesen Matrosen im Kopf. Kasimirsch, kein anderer Name könnte besser zu ihm passen. Er hat sich an Mareks anrüchigen Geburtstagsabend in gebrochenem Englisch vorgestellt, der polnische Akzent unüberhörbar. Die Aussprache klang wie eine charmante Hochzeit von weltoffenem Selbstbewusstsein und provinzieller Keuschheit. Er hat das Z als weiches, verletzliches Sch geflüstert und das R männlich demonstrativ gerollt. Kasimirsch. Ich habe Lust, meine Finger in sein dichtes, krauses Haar zu vergraben. Aufrecht und stolz ist sein Gang und verleiht seiner fülligen Posturgröße. Die Bizeps sind beeindruckend. Ich möchte mich an seinen einladend weichen Bauch schmiegen. Die blauen Kulleraugen, die mich selbstbewusst und gleichzeitig verlegen erfassen, machen mich weich wie Butter an der Sonne. Was in meinen Ländern zu köcheln beginnt, kenne ich nur aus Büchern oder vom Hörensagen. Ich begrüße die lüsterne Empfindung und freue mich schamlos darüber. Der Gute verrichtet wie gewohnt seine Aufgaben und hat keine Ahnung, was in mir vorgeht, und das ist ganz in Ordnung. Ich werde mich hüten, Signale auszusenden oder gar auf ihn zuzugehen. Es birgt keine Gefahr, wenn ich so vor mich hinschwärme und mich in den schönen neuen Lustgefühlen bade. Als Teenager hat sich wunderbar bewährt, irgendwelche unerreichbaren Idole und tollen Mannsbilder anzuhimmeln, ohne mich wirklich zu engagieren und zu entblößen. No risk, no harm. Mein Tag war ausgefüllt mit Kasimirsch. Ich lege mich heute zeitig hin, denn morgen werden wir Ägypten erreichen. Mein privater Fürsorger Dimitri hat mich überzeugt, von meinem Eigensinn etwas abzurücken und mich beim Landgang in Port Said den Polen anzuschließen. Da Bill und Nettie andere Pläne haben, treffe ich mich nach dem Frühstück mit Tom bei der Rampe. Wir wollen früh vor der Mittagshitze, die bei beträchtlichen 40 Grad im Schatten liegt, zum Markt aufbrechen. Freitag, 15. Juli 1988, Port Said. Heute finden gleich zwei Höhepunkte statt. Zum einen docken wir am afrikanischen Kontinent an und zum anderen setze ich zum ersten Mal in meinem Leben einen Fuß auf arabischen Boden. Ich möchte meine ganze Aufmerksamkeit für das Bad im Orient aufwenden und sperre Kaschmir bis am Abend aus meinen Gedanken. Wie sind sie doch schön anzuschauen, die Menschen Nordafrikas mit ihrem dunklen Teint, den strahlenden Augen und blendend weißen Zähnen. Männer wie Frauen. Wir blondhaarigen Bleichgesichter aus dem Norden bewegen uns wie Außerirdische Richtung Bazar. Tom klammert sich hilfesuchend an seinem billigen Handtäschchen aus Lederimitat fest. Ich mag den Klang der Sprache, die mir blumig und würzig, obwohl ich kein Wort verstehe, eigentümlich vertraut daherkommt. Es gefällt mir, mich in diesem Singsang zu bewegen und Wortfetzen zu erhaschen. Es ist sinnlich, durch die dichten Gassen zu schlendern, die Nase in die Luft zu heben und süße, herbe, befremdende oder betörende Geruchsschleier voneinander zu unterscheiden. Es ist ein Bad im Geheimnisvollen. Solange ich mich passiv treiben lasse, ist alles wunderbar. Bis zu dem Moment, als ich etwas erwerben möchte. Bei einem Händler fällt mir ein schönes Stück Stoff ins Auge. Man hatte mich gewarnt. Ich hasse es zu falschen. Ich bin eine Verfechterin der verbindlichen Struktur von Preisschildern. Es gibt nichts Bodenloseres als den Markt, wo ein Kilo Früchte 1 oder 20 Pfund wert ist und ich irgendwo dazwischen um einen Preis ringen muss, nur damit der Händler seinen Tagesbedarf an Spaß hat. Meine rotblonden Haare ziehen Blicke auf sich und ich bedauere, dass ich mir nicht ein Kopftuch umgebunden habe. Die Ägypter übertreffen meine Erfahrung mit den italienischen Arbeitern, die mir in heimatlichen Gefilden mit freien Oberkörpern aus den Straßengräben nachpfeifen. Ich erkenne einen Sinn darin, dass Frauen im Orient sich mit der Verschleierung als öffentliches Begierdeobjekt aus dem Verkehr ziehen und sie so ihre Einkäufe und Verrichtungen ohne anzügliche Reibereien verrichten können. Die abendländischen Männer und ihr Balzverhalten geben mir Rätsel auf. Einerseits umgarnen sie mich als Frau unverhohlen mit klebrigen Komplimenten und bekennen ungeniert im selben Atemzug, wie unrein und minderwertig sie das andere Geschlecht finden. Ich bin froh, dass ich Tom an meiner Seite habe, auch wenn er nicht mein Lieblingsreisegefährte ist. Jetzt gerade dient er mir wunderbar als Schutzschild gegen die plumpe Anmache der Marktfahrer. Souverän schüttelt er zudringliche Händler wie lästige Fliegen ab. Tom ist mir sehr nützlich, weil er mir das mühselige Feilschen abnimmt. Ich zeige auf die gewünschten Artikel und er erledigt den Kauf. Ein unkonventionelles, aber durchaus amüsantes Shoppen zweier grundverschiedener, aber in dem Moment sich prima ergänzenden Touristen. Unsere Gespräche bleiben belanglos. So kann ich mich innerlich ausklinken und meinen Blick umherschweifen lassen. Die Straßen sind mit gestampfter Erde planiert und muten sehr mittelalterlicher an. Waghalsige Konstruktionen von Stromleitungen verbinden die Häuser, an die mutig frei baumelnde Straßenlampen für die nächtliche Beleuchtung angebracht sind. Es wirkt alles sehr armselig. Ich hatte kunstvoll angehäufte Gewürzauslagen, farbenfrohe Früchte, bunte Stoffe und kunstfertige Töpferwaren wie in den Hochglanzprospekten der Reisebüros erwartet. Wann hatte diese Hafenstadt ihre Blütezeit? Es sind nur wenige Frauen unterwegs und mir fällt auf, dass sie durch ihre schnellen Schritte wie auf der Flucht wirken. Männer scheinen alle Zeit der Welt zu haben. Sie schlurfen gemächlich in ihren ausgetretenen Latschen durch die Gassen. Als spärliche Transportmittel dienen primitive Karren mit schwermütigen Eseln. Ein, zwei glückliche röhren mit ihren aus alten Ersatzteilen zusammengeflickten Vespas vorbei und hinterlassen eine rußige und stinkige Rauchwolke in der Gasse. Mitten im Tumult prallen wir mit der Crew zusammen. Natürlich erblicke ich Kaschmir als Ersten und ein wohliges Schauern durchfährt mich. Ich gebe mir Mühe, belanglos zu plaudern, um mich nicht zu verraten, weil mein Herz wie wild hämmert. Wie er mich anstarrt mit großen, verliebten Augen. Es ist völlig offensichtlich, was er für mich empfindet. Ich bin glückselig und gleichzeitig entsetzt. Wie kann er mich nur mit seinem schmachtenden Blick bloßstellen? Er präsentiert uns als Mahlzeit auf einem Teller, bevor wir überhaupt gekocht haben und geschweige denn uns über die Zutaten im Klaren sind. Jaulende Laute reißen mich aus diesen Gedanken. Von einem der Türme ruft eine Lautsprecherstimme die Gläubigen zum Gebet. Noch nie gehört, geht mir der Gesang durch Mark und Bein, als würden Tote beweint. Mit dem Mittagsgebet haben die Temperaturen ihren Höhepunkt erreicht. Ich bin übervoll mit Eindrücken und möchte schnell zurück aufs Schiff. Mein Schatten Tom ist sofort einverstanden und wir tuckern mit dem Taxikutter zur Polska 3, die im offenen Hafen vor Anker liegt. Die Mittagssonne prallt jetzt brutal auf uns nieder und wir finden zeitig Unterschlupf im kühlen Metalltorso des Frachters. Nach Mahlzeit und Siesta wage ich mich trotz brütender Sonne an Deck, um mich im Pool abzukühlen und nach Kasimir zu spähen. Ich bin sehr verwirrt und überlege, ob ich nicht doch eine Aussprache suchen soll, bevor wir zum Gesprächsstoff und Belustigung der Mannschaft werden. Was ich in der Eile des Aufbruchs am Morgen übersehen hatte, war der Blick von Deck auf die Hafenstadt. Die Polska 3 liegt in ihrem zwar abgetakelten, aber immer noch stolzen Weiß im türkisblauen Meer des Hafens. Ebenso kontrastreich hebt sich die sandfarbene Pier und Stadt von der Farbe des Meeres ab. Im Wasser tummeln sich aber tausende transparente Quallen. In unmittelbarer Nähe des Frachters ist ein Fischernetz kunstvoll als Spirale ausgelegt. Das ganze Panorama ist in Türkis- und Weißtönen wie von einem Designer für mein Auge gestaltet worden. Wunderschön. Es treibt mich förmlich an, dazu zu malen und ich habe eine wohltuende Beschäftigung, mich von Kasimirsch abzulenken. Samstag, 16. Juli 1988. Nebel im Suezkanal. Seltsames Erwachen. Das Licht ist anders als sonst. Das Bullauge lässt einen milchigen statt blauen Himmelsausschnitt in die Kajüte. Ich traue meinen Augen nicht, gehe sofort an Deck. Es hat stockdicken Nebel und es ist abartig kalt. Mitten im Hochsommer zwischen zwei Wüsten durch den Suezkanal fahrend friere ich. Und ich kann keine 10 Meter weit sehen. Sehr befremdend. Dabei habe ich mich so auf den Anblick des Konvois gefreut. Statt die anderen Frachter vor und hinter uns zu erkennen, kann ich kaum den Bug ausmachen. Die Container verschwinden Richtung Horizont in einer Milchsuppe. Tom und ich haben gestern Abend beim zweiten Landgang im Hafengelände eine stilvolle Bar entdeckt. Das mit Schilf überdachte, nach allen Seiten offene Lokal war mit hohen Schiffsbrettern auf gigantische Pfähle direkt über dem Wasserspiegel errichtet. So lümmelten wir uns in die tiefen, einladenden Ratternsessel und nippten aus Strohhalmen an unseren süffigen Drinks. Das sanfte Plätschern unter den Füßen, die laue Nacht und die in langen weißen Talabayas gewandeten Kellner gaben mir einen Geschmack von einem genüsslichen Leben zur Kolonialzeit, was mir zugegebenermaßen sehr gefiel. Beschwipst und guter Laune kehrten wir zur vorgegebenen Zeit zurück, um die Fortsetzung der Reise anzutreten. Port Said ist der nördliche Sammelhafen für Schiffe, die als kürzesten Weg nach Osten den Suezkanal wählen. Diese Nadelöhrpassage ist eine der wichtigsten Schiffsverkehrsachsen zwischen Europa und Asien. Eine andere Alternative für die Schifffahrt aus Afrika ganz bis zum südlichsten Zipfel, dem Kap der guten Hoffnung, zum Fahren gibt es nicht. So erstaunte es nicht, dass im Verlauf der 2 Tage, die wir in Port Said verteut waren, aber Dutzende von Frachtern im offenen Hafen vor Anker gingen, um wie wir auf das Startkommando zu warten. Der Kanal ist bis zum Bittersee in der Mitte nur in einer schmalen Rinne befahrbar. Die riesigen Metallkolosse müssen sich zeitgleich in beiden Kanalhäfen zu einem Konvoi besammeln. Und so standen wir Passagiere in der warmen Nacht als Zeugen an Deck, um das Geschehen mitzuverfolgen. Die mächtigen Tanker und Containerschiffe reihten sich nach einem übergeordneten Plan folgsam ein. Es dauerte Stunden und nach Mitternacht passierten sie wie Perlen an einer gigantischen Schnur die Kanalpforte. Wer da Regie führte, musste sein Handwerk gut verstehen. Enorme Kräfte und Massen wurden da auf kleinstem Raum bewegt. Ich bewundere einmal mehr die Menschen, die diese Ingenieurskunst beherrschten. Von Alkohol und Müdigkeit übermannt, ergab ich mich dem Schlaf und vertröstete mich auf heute, um das Ereignis weiter zu verfolgen. Und jetzt dieser Nebel. Ich erkenne nicht einmal die beiden Ufer an den Seiten. Gerne hätte ich von der Großartigkeit und Eindrücken der Grenze zwischen Israel und Ägypten entlang berichtet. Schade. Seltsam im Nebel zu wandern, einsam ist jeder, leiert mein Hirn vor sich hin, während ich zum Frühstücksraum tappe und freue mich, dort Bill und Nettie anzutreffen. Ich bin einen Moment lang versucht, den beiden meine Herzensangelegenheit bezüglich Kaschmirs anzuvertrauen, doch glücklicherweise bremst mich eine innere Instanz. So tauschen wir uns über unsere Eindrücke von Port Said und den seltsamen Nebel aus. Nebel vor dem Bullauge und Nebel im Hirn. Habe Kaschmir seit der Begegnung im Bazar nicht mehr gesehen. Sein Verhalten war verräterisch, oberpeinlich und eindeutig. Was mache ich nur damit? Will ich denn überhaupt etwas von ihm? Ich fühle mich wie ein Raubtier im Käfig, das orientierungslos den Gitterstäben entlang hin und her tigert. Ein Matrose ist bestimmt nicht so oberst auf der Liste meiner Wunschkandidaten für die nächste Besetzung der freien Partnerrolle. Ich halte es nicht mehr aus und gehe an Deck. Ich möchte den Kopf lüften. Und, wie wenn Kulissen ausgetauscht worden wären, hat sich die Aussicht von heute Morgen und jetzt verändert. Wo am Morgen nur milchige Luft zu sehen war, zeigt sich der Suezkanal unter der frühen Mittagssonne wie ein azurfarbenes schmales Band. Links und rechts säumen zum Greifen nah begrünte Anbauflächen den begradigten Strom. Die Plantagen werden von der Wüste im Hinterland abrupt begrenzt. Palmen sind auszumachen, bescheidene weiße Hütten und vereinzelt Bauernsleute, die die Felder bestellen. Die Polska 3, eingereiht zwischen unzähligen Frachtern und Tankern, gleitet in beschaulicher Langsamkeit durch diese irrationale Landschaft. Barfüßige, armselig bekleidete Kinder rennen mit wedelnden Armen dem Konvoi entlang, wahrscheinlich in der Hoffnung, von irgendwelchen Händen ein paar Süßigkeiten zugeworfen zu bekommen. Ich kann nur im Ansatz erahnen, unter welchen Lebensumständen diese Menschen hier leben. Voyeuristisch kann ich diesen Landstrich streifen, ohne Engagement und Verpflichtung, kann überfliegende Eindrücke gewinnen, mich aber jederzeit in den schützenden Kokon meiner Kajüte zurückziehen. Der Kanal wird breiter. Wir laufen in den Bittersee ein. Die Motoren der Polska 3 werden in der Mitte des gigantischen Salzsees angehalten. Das Spektakel vom Vorabend wiederholt sich unter gleißender Sonne. In unglaublichen Dimensionen defiliert der Konvoi aus der Gegenrichtung während einiger Stunden an unserer Kolonne vorbei, bis wir die Reise fortsetzen können. Immer wieder erfrische ich mich im Pool, der jeweils mit dem Meerwasser, in dem wir treiben, gefüllt ist. Auch wenn er jetzt mit nicht ganz koscherem Kanalwasser gefüllt ist, bietet das Planschbecken die einzige Abkühlung. Der Pool wird tagsüber meist nur von den Offiziersgattinnen und mir benutzt. Mir tut die Frauengesellschaft wohl und ich würde sehr gerne mit ihnen ins Gespräch kommen, aber zu mehr als lächelndes Zunicken reichen unsere Sprachbrücken zueinander nicht aus. Nichtsdestotrotz genieße ich die nonverbale weibliche Solidarität beim Baden. Morgen fahren wir Chida an. Der Kapitän hat alle Passagiere in die strengen saudischen Vorschriften eingeweiht. Es ist nicht nur verboten, an Land zu gehen, sondern für mich als Frau auch, mich an Deck zu zeigen, geschweige denn im Pool zu schwimmen. Ich fühle mich um den Landgang betrogen, weil dies die letzte Station vor Australien ist. Wir werden nach Saudi-Arabien 20 lange Tage den Indischen Ozean überqueren, bis wir Anfang August schließlich Australien erreichen. Der Gedanke an diese Masse Zeit ohne Fixpunkte hat etwas Lähmendes. Ich drehe nach dem Nachtessen noch ein paar Kreise im Pool, während eine orangefarbene Sonne über dem Roten Meer den Tag beschließt. Zufrieden und versunken in gleichmäßigen Schwimmzügen und mit ausnahmsweise ruhenden Gedanken reißt mich Kasimirs Stimme aus der Idylle. Salzwasser dringt mir in Nase und Mund und ein Hustenreflex beschert mir ein unvorteilhaftes rotes Gesicht. Schnell entwerfe ich im Kopf eine Skizze von mir im Badeanzug und bleibe trotz zunehmender Abenddämmerung vorsorglich im Wasser und warte, bis Kasimirs an den Beckenrand kommt. Ich habe heute Abendschicht und komme anschließend zum Schwimmen hierher. Würdest du mir Gesellschaft leisten? Zum Glück kann Kasimirs Entgegenlicht meine glühend roten Backen nicht erkennen. Aber ich bin sicher, dass er den Wellenschlag im Bassin erkennt, den mein pochendes Herz auslöst. Es gibt nichts zu überlegen. Ich muss das jetzt hinter mich bringen, wenn ich den Rest der Reise noch einigermaßen entspannt über die Bühne bringen will. Ja, ich werde um Mitternacht hier beim Pool sein. Und traue mir fast nicht einzugestehen, überglücklich zu sein. Tausend Gefahren lauern, doch schon zu spät, schon zugesagt, schon einem vor Freude tänzelnden Kasimir nachgeschaut. Sonntag, 17. Juli 1988. Winnetou in Chida. Im Moment ist alles skurril und unwirklich. Ich verbringe gerade 2 Stunden unter Zwangsarrest mit Winnetou. Alle Frauen und Mädchen sitzen in der Mensa und schauen sich den Karl-May-Klassiker an. Wir liegen 2 Kilometer auf offenem Meer vor Anker. Vom Hafen aus kann nur ein Feldstecher ausmachen, ob die Gestalten, die sich an Deck bewegen, männlich oder weiblich sind. Und trotzdem haben die Saudis uns Frauen für heute frische Luft verboten. Wir sind gezwungen, den ganzen Tag unter Verschluss zu verbringen, damit kein reiner Saudi einen Blick auf uns unreine Europäerinnen verwerfen kann. So ein Bullshit aber auch. Das wirft in meinem Hirn tiefe Fragen und Wellen auf. Was für ein bescheuerter Gott hat die Menschen in rein und unrein eingeteilt? Oder welche Männer haben Gottes Worte für ihren Nutzen zurechtgebogen, hüben wie drüben? Ironischerweise verbindet der Irrglauben, dass die Frau weniger wert sei als der Mann, die Fundamentalisten aller Religionen. Urchristen, Erzjuden und Hardcore-Muslime lieben es, ihre Frauen zu verhüllen, zu verstecken, klein zu halten und sich selbst als Oberhaupt aufzuspielen. Da läuft mir die Galle über. Wer hat denn all diese Mannsbilder geboren und genährt, getröstet und aufgezogen? Ich habe große Lust, nackig an Deck zu gehen, meine prallen Brüste provozierend in den Wind zu halten und wie Jeanne d'Arc mit erhobener Faust aufzubegehren. Schaut her, ihr Männer, ich bin auch ein Geschöpf Gottes. Ich bin so gemeint, wie ich bin, und ich bin keinen Penny weniger wert. Es soll keiner wagen, sich über mich zu erheben. Ich anerkenne nur Gott als höhere Instanz. Winnetou spricht in polnischen Parabeln, während sich der Harem vor der Leinwand platziert und dem schönen Indianer an den Lippen hängt. Ich verstehe kein Wort. Mache mir nur wieder unzählige Gedanken über Männer und Frauen, über Macht und Ohnmacht und über Kasimirs. Ich spüre seinen weichen Lippen auf meiner Haut nach. Er ist pünktlich um Mitternacht zu mir in den Pool gesprungen, indem ich mich vorsorglich vor der Zeit vor seinem Blick versteckt habe. So konnte ich das Kraftpaket mustern, wie er sich die Kleider abstreifte und in seinen Shorts ins Wasser glitt. Obwohl Kasimirs mir offensichtlich und unmissverständlich zu verstehen gab, dass er mich hinreißend fand, fühlte ich mich total verunsichert. Ich bin unglücklich über meine Figur, mein Aussehen, das ich in den letzten Jahren so vernachlässigt habe. Und ich kenne mich auf dem weiten Feld des Werbens überhaupt nicht aus. Der Pool und die Nacht gaben mir Schutz und neutralen Terrain für die erste Annäherung. Das Wasser war Schutzschild, um unsere Schüchternheit und nackte Angst vor dem nächsten Schritt zu verbergen. Wir spritzten uns übermütig ab, schwammen die paar Züge um die Wette und überwanden so Zentimeter um Zentimeter, bis mich Kasimir endlich von der Spannung erlöste und seine Arme um mich legte und seinen Körper an meinen schmiegte. Erst strampelten wir wie Frösche im bodenlosen Wasser, bis wir uns endlich Halt am Poolrand suchten und uns in nassen, weichen, fließenden Küssen verloren. Eine fantastische Ewigkeit lang. Das war der lang ersehnte Sommerregen auf meine ausgedörrte Erde. Ich konnte nicht genug bekommen und vergaß Zeit und Raum. Einfach nur küssen, warmen Körper an warmen Körper spüren, begehrt werden, Lust empfinden, verschlungen zu werden im Schutz der gütigen Nacht. Irgendwann mussten wir uns aus der Umarmung schälen und die kühle Wanne verlassen, denn meine Haut fühlte sich ganz schrumpelig und aufgeweicht an. Trotz der Wärme, die Kasimir wie ein Heizstrahler abgab, und meiner Hitze, die sich überall in mir ausbreitete, begann ich zu frieren. Weder Badetuch noch Kleider noch innige Umarmung brachten meine Körpertemperatur zurück. Es fehlte nicht an der Lust, einen Schritt weiterzugehen. Aber beide, trunken vor Freude und Genuss über den erlebten Moment, aber auch realistisch wach über die Umstände, befanden wir es vernünftiger, es dabei zu belassen. Ungern löste ich mich aus seinen Armen und wandelte wie auf Wolken spät in den Morgenstunden in meine Kajüte. Eine heiße Dusche half mich aufzuwärmen und eingelullt in einen tiefen, seligen Schlaf abzutauchen. Montag, 18. Juli 1988. Dumme Schafe. Endlich laufen wir Chida aus. Die Stadt war die letzte materielle Verbindung zum Festland bis nach Sydney. Irgendwie fühle ich mich um den Landgang geraubt und bin sauer auf die Araber. Der Ort wurde mir verweigert und so hinterlässt das Wort Chida bei mir Beklemmung und Verschleierung. Es ist nicht erlaubt, hinzuschauen und weckt umso mehr Begierde. Ich behaupte, dass Stoff, der Gesicht und Formen einer Frau verhüllt, Männerfantasie beflügelt und den Druck im Schritt verstärkt. Meine Fantasie verselbstständigt sich, sobald ich sie freilasse. Sie ist unerschöpflich und bietet mir in brenzligen oder unangenehmen Situationen der nackten Realität einen wunderbaren Zufluchtsort. Wie eine Herde weißer Edelstuten, die, sobald ich die Stallpforte der Selbstdisziplin öffne, ungestüm, übermütig und lustvoll über die Steppe der unendlichen Möglichkeiten galoppieren. Ich zappe zwischen zwei Sendern in meinem Hirnfernseher, der sich völlig verschiedene Szenen der Hafenstadt abspielen. Je nach romantischer oder trotziger Stimmung über die Saudis lasse ich mich davon überhalten. Und lasse ich mich davon unterhalten. Auf einem Kanal tänzeln anmutige Prinzessinnen in ihren farbenprächtigen orientalischen Festkleidern durch die weiß getünchten Stadt aus Tausend und einer Nacht, von ihren Höflingen und Bediensteten umwieselt. Männer in langen Gewändern, kunstvollen Turbanen und Schnabelschuhen stehen hinter ausladenden Marktständen und halten Weihrauch, Datteln und bunte Stoffe fein. Der andere Film wird von Brutalität, Niedertracht und Gewalt dominiert. Säbelschwingende, mörderische Reiter peitschen ihre Rösser durch die engen, von Fäkalien und Unrat stinkenden Gassen über in Lumpen gehüllte Bettler hinweg. Beim Ziel angelangt, zerrt der Anführer eine Frau aus dem Haus ihres Nachbarn, bei dem sie Zuflucht vor ihrem brutalen Ehemann gefunden hat. Die Reiter metzeln sowohl die angebliche Ehebrecherin als auch den Barmherzigen vor dem sensationsgeilen Pöbel nieder. Mit diesem Bild füttere ich meine Wut und Abscheu über die niederträchtigen Züge und Machtstellung der Männer über die Frauen. Der Streifzug durch die arabischen Länder hat mir meinen Riss in der Seele bewusst gemacht. Ich liebe die Männer. Einige sind eine wahre Augenfreude. Manche schenken mir geistige Höhenflüge durch ihre brillanten Gedanken. Ein paar Begnadete haben durch ihre heroischen Taten und herausragenden Erfindungen zur Fortentwicklung der Menschheit beigetragen. Eine Handvoll sind schlicht gute Freunde, die zur richtigen Zeit das richtige Wort finden und so mein Leben reicher machen. Und die meisten sind einfach nette Zeitgenossen. Und dann gibt es leider eine Gruppe Widerlinge. Wie ich diese verirrten Testosteronbolzen verabscheue. Jedem einzelnen männlichen Wesen, das einer Frau Gräuel und Demütigung antut, spritze ich mit Wonne hochprozentiges Amazonas-Froschpfeilgift entgegen. Nur weil irgendwann ein Unseliger eine Botschaft von oben, die Frau sei dem Manne untertan, falsch verstanden, nach seinem Gutdünken verdreht und aufgeschrieben hat. Aufgrund dieses Kardinalfehlers bekam die Hälfte der Menschheit seit der Erfindung der Religionen eine carte blanche für alle Launen und Triebe ausgestellt. Tragisch ist nicht, dass es einer gewagt hat, diese Gedanken, die wahrscheinlich einmal in einer genüsslichen Siesta nach einem Schäferstündchen unter einem Olivenbaum entstanden sind, auszusprechen. Nein, schlimm ist, dass es so viele Nachläufer mit dumpfen Hirnen gibt und gab, die ihm das auch noch glaubten und der Sache zu einer Massenbewegung verhalfen. Millionen von Menschen und unzählige Generationen haben den Erdball besiedelt und waren schlicht zu faul, selber zu denken. Statt Verantwortung für das eigene Denken, Tun und Handeln einzunehmen, delegiert der Mensch alles an den lieben Gott und ist dabei fein raus. Er wird schon richten. Der 23. Psalm ist an sich eine wunderbare Verheißung. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wasser. Für mich bedeutet das, dass für unser Wohl reichlich gesorgt ist. Mutter Natur nährt uns körperlich und Vater Himmel im übertragenen Sinn sättigt unseren Geist. Damit wir nicht alleine sind, sind wir mit Bruder und Schwester Mensch unterwegs. Und was wir mit all dem Reichtum machen, ist in unserer Verantwortung gegenüber den Mitmenschen, gegenüber der Natur, gegenüber uns selbst. Wenn wir den Reichtum verachten, missbrauchen und zerstören, sind wir nicht fein raus. Es könnte so friedlich sein. Schwarze und weiße Schafe grasen gemeinsam auf satten grünen Weiden. Eingepackt in dicke Wolle kann die Witterung den Tieren nichts anhaben. Wiesenland ist in Überfluss vorhanden. Kein Schaf wird von der Herde ausgestoßen. Es gibt Platz für alle. Erst wenn entweder der Mensch oder ein Wolf gar im Schafspelz hinzukommt, wird es brenzlig. Wissen die 45.000 Schafe, die da draußen vor meinem Bullauge auf dem mittelalterlichen Kahn zusammengepfercht sind, dass ihr direkter Weg zur Schlachtbank führt? Warum es weniger sündhaft ist, ein Schaf statt ein Schwein zu töten, verstehe ich gerade auch nicht. Tausende Schafsgesichter schauen dämlich durch die Holzlatten aufs Meer und können sich keinen Reim drauf machen, warum es so eng ist in diesem Stall und warum rundherum kein grüner Grashalm zu finden ist. Selig ist das Nichtwissen. Segantinis Schafe erhielten wenigstens ein Ave Maria bei der Überfahrt. Ich hätte diese Masse schwimmender Schlachtopfer vor ihrem letzten Gang zu gerne fotografiert, aber unser Frachter wird gerade von Lotsenschiffen und der Hafenpolizei aus dem Becken heraus manövriert. Ich entscheide mich für die Freiheit auf Kosten der Rebellion und eines Touristenfotos. Es bleibt mir nichts als im Sack, die Faust zu machen und vorwärts zu schauen. Sydney, ich komme. Es liegen nur noch der Indische Ozean und 20 Tage und Nächte zwischen uns. Dienstag, 19. Juli 1988. Sünde. Ich bin ein schlechter Mensch. Es ist verwerflich, was ich gerade am Laufen habe. Ich erfahre, Kazimierz ist verheiratet und hat zwei Kinder in Polen. Wie eine kalte Dusche in der Ausnüchterungszelle hat sein Eingeständnis meinen Schmetterlingsflug zu Boden gebracht. Von einem Moment auf den anderen von der rosa Wolke in die siedend heiße Hölle gestürzt. Er ist ein Mann im besten Alter und jeder Matrose, mit dem ich bisher ins Gespräch gekommen bin, hat Familie zu Hause. Wie habe ich diese naheliegende Möglichkeit, dass auch Kazimierz vergeben sein könnte, aus meinen grauen Zellen ausblenden können? Untreue finde ich eine widerliche Tugendlosigkeit und jetzt bin ich auf dem besten Weg dazu. Christlich traditionell aufgewachsen ist mir Treue in Fleisch und Blut eingeimpft. Ich hadere mit meinem Gewissen und kämpfe mit mir, während Kazimierz mit seinen wunderbaren Händen einfach weitermacht. Wir liegen nur von einem lindenen Laken bedeckt in seiner Kajüte auf dem schmalen Bett in eindeutiger Absicht. Beide in vollem Einverständnis und großer Lust unserer Körper nach gegenseitigem Verschlingen. Kazimierz verlässt sich in keiner Weise beirren durch die Tatsache, dass er gerade im Begriff ist, seine Frau zu betrügen. Er hält nur inne, weil ich von einem Moment auf den anderen von einer weichen, willigen Tänzerin zu einer stahlharten Bronzeplastik mutiert bin. Eigentlich sollte ich jetzt fluchtartig seine Räumlichkeiten verlassen. Unmittelbar habe ich das Klischeebild einer müden, aber hübschen Frau vor Augen. In irgendeiner heruntergekommenen polnischen Stadt kehrt sie nach einem langen Arbeitstag in der Fabrik in die ärmliche Zwei-Zimmer-Wohnung zurück. Sie wünscht den Kindern mit einem Kuss auf die Stirn eine gute Nacht und zieht ihnen die Decke unter das Kinn. Sie gönnt sich einen Moment und eine Tasse Zikorienkaffee, setzt sich an den mit einem geblümten Wachstuch bedeckten Küchentisch, bevor sie sich um die Wäsche kümmert und die Linsensuppe für den nächsten Tag vorkocht. Sie schickt ihrem Mann, den sie vor 4 Wochen zuletzt gesehen hat und der erst in 2 Monaten wieder bei ihr sein wird, ein paar gute Gedanken durch die Nacht. Sie ist heilfroh, dass er eine Arbeit hat und sie sich dank ihrer beiden Einkommen bald eine größere Wohnung leisten können. Ich fühle mich abscheulich und schäme mich abgrundtief. Meine Fantasiegabe tut mir keinen Gefallen. Ich wünschte, ich könnte meinen Bildschirm ausschalten und in süßes Unwissen zurückkehren und mich einfach diesen Händen hingeben, die gerade etwas Himmlisches tun, wonach ich mich schon so lange gesehnt habe. Mein Kopf macht nicht mit und lässt meinen Körper erstarren, und ich spreche in unbeholfen Englisch aus, warum mich mein Gewissen hindert, weiterzumachen. Kazimierz beginnt zu schnurren und mich zu umschmeicheln wie ein Kater. Ich spüre wohl, dass er Druck im Schlauch hat und in erster Linie mit einer Frau schlafen will. Kein Wunder bei dieser Abstinenz. Wenn ich zu klarem Verstand fähig wäre, müsste ich mir eingestehen, dass ich absolut austauschbar bin und durch jede, die etwas mehr warme Haut abgibt als eine Aufblaspuppe oder ein Hochglanzheft, mittels denen sich die Matrosen erleichtern. Oder weiß der Geier, mit welchen Spielvarianten die sich sonst noch vergnügen. Aber der Schlaumeier schafft es tatsächlich, mit geschickten Worten mein Gewissen zu unterspülen und es in sich ebenso absaufen zu lassen. Er flüstert mir ins Ohr, während seine Finger langsam aber stetig seinem Ziel entgegenarbeiten, dass er ja auch nicht wisse, was seine Frau so treibe und dass sie ein stummes Stillschweigen über die gegenseitigen Aktivitäten während seiner Abwesenheit vereinbart hätten. Und zu diesen Worten gesellt sich in meinem Kopf ein fieses, kleines Rachestimmchen, das mich Christoph ja auch betrogen hatte. Und jetzt kann ich mal ausloten, wie stark Gefühle und Lust einen überkommen können und vor Ort mit mir doch jetzt um Himmels Willen einfach mal das Hirn auszuschalten, um das zu genießen, was sich mir auf dem Silbertablett präsentiert. Noch eine andere Distanz mischt sich in die Diskussion. Wer frei von Sünde ist, werfe den ersten Stein. Ich ergebe mich. zerfließe mit den Wogen, die unser Schiff, Kasimirs und mich umspülen. Sie hörten Seemannsgarn, gelesen von der Autorin. Fortsetzung folgt hier auf diesem Kanal in einer Woche.